Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Nichts im Fernsehen ist beliebter als ein Krimi. Aber neben die ausgedachten Fälle zur besten Sendezeit schieben sich Inszenierungen wahrer Mordfälle. Die ARD zeigte gerade das aufwendige Spielfilmserienprojekt der Görden-Morde in Niedersachsen. Das ZDF hat jetzt als Doku-Reihe den Tod der 9-jährigen Peggy verfilmt, vor fast 20 Jahren in Bayern.
Seit gestern wird ein 9-jähriges Mädchen in Oberfranken vermisst. Noch ist nicht bekannt, ob ein Verbrechen vorliegt. Die Polizei bittet alle, die etwas zu dem Verschwinden der kleinen Peggy aus Lichtenberg mitteilen können, um Unterstützung.
Bevor morgen die 6 Folgen des Höllentals in der Mediathek stehen, hat Matthias Dell schon alle Folgen der Dokumentarfilmerin Marie Wilke gesehen. Wie im Fall Görden darf das Ende ja schon verraten werden, denn es ist ja nichts als die Wahrheit.
Genau, also ich glaube, das wäre so bei vielen Leuten, so ging mir das auch. Man weiß noch ein paar Sachen, man weiß nicht mehr alles. Aber wenn man gewusst hätte, dass der Fall Peggy gelöst worden ist, dass also wirklich der Täter gefunden worden ist, dann hätte man das auch irgendwie im Kopf. Und diese Offenheit ist natürlich auch ein bisschen der Grund dafür, dass man da jetzt erzählen kann, würde ich sagen. Und man wird halt diesen Fall von Beginn an, also vom Verschwinden, das wird sehr ausführlich gezeigt und beschrieben, am 7. Mai 2001. Und dann gibt es ja ein Jahr später diesen Täter, der da angeblich gefunden ist. Das war so ein geistig behinderter junger Mann aus dem Dorf selber, aus Lichtenberg, der dann verhaftet wird und der dann aber 14 Jahre später wieder freikommt in so einem ziemlich spektakulären Wiederaufnahmeverfahren, weil er Alibi hatte, weil sein Geständnis, das er auch widerrufen hat in der ersten Verhandlung, unter merkwürdigen Umständen eigentlich von ihm quasi ihm sehr nahegelegt worden ist und weil er auch überhaupt nicht sagen konnte, wo die Leiche zum Beispiel ist. Und dann gab es noch mal ein bisschen Aufregung, als 2016 die Leiche dann gefunden wurde tatsächlich, 15 Kilometer von Lichtenberg entfernt an der Thüringer Grenze. Und da wiederum sorgte der Fall für Schlagzeilen, weil dann plötzlich vermeintliche DNA-Spuren des Rechtsterroristen Uwe Böhnhardt vom NSU gefunden wurden. Die verdanken sich aber lediglich einem unsauberen Messstab, mit dem die Leute, die diesen Tatort untersucht haben, da gearbeitet haben.
Was macht denn die Serie jetzt aus den Fakten?
Sie ist vor allem eine Rekonstruktion. Also sie spricht sehr viel mit Journalisten, vor allem auch männlichen Journalisten. Es gibt noch ein paar Stimmen von der Polizei, ein paar aus dem Ort, ein paar von Anwälten. Aber vor allen Dingen sind es Journalisten, die praktisch diesen Fall in seiner Chronologie erzählen. Und es ist ein bisschen so, wie der Lokalreporter Otto Lapp sagt.
Wenn man sich das alles sehr nüchtern anschaut, bleiben etwa 80.000 Seiten Akten wie ein Tagebuch mit allen Fehlern, Unzulänglichkeiten. Aber mehr haben wir nicht mehr aus der Zeit. Wir haben von 2001 bis 2016, wir haben nur das, was die Leute damals erzählt haben. Im ersten Überschwang, in der ersten Angst.
Ja, und diese Nüchternheit trifft ganz gut auf das, was eben in dieser Chronologie versucht wird. Da werden auch in den Akten Sachen gefunden, wie zum Beispiel ein Konzept, was es tatsächlich offensichtlich gegeben hat, um diesen vermeintlichen Täter 2002 so zu verhören, dass er gesteht.
Marie Wilke, ich habe schon gesagt, hat die Serie gemacht. Die Musik dazu klang eben an. Wie hat sie dieses Höllental denn gestaltet?
Also die Musik ist sehr wichtig, die ist praktisch die ganze Zeit da und die hat so was Kaltes, Neonlichthaftes, so eine Melancholie oder so was Ungelöstes, Unaufgelöstes, wie so ein Nebel. Und das passt eigentlich ganz gut zu der Bildebene. Da hat Wilke so feste Einstellungen immer die Orte gedreht, über die gerade gesprochen wird, aber auf menschenleeren Straßen. Also man sieht praktisch nur Häuser und Räume. Das hat schon was sehr Eindrucksvolles irgendwie. Und es gibt auch noch einen schönen Aspekt, wie ich finde, dass nämlich der Sprecher von so Aktentexten und Zitaten Thomas Heise ist. Das ist ein Dokumentarfilmemacher, der ist vor kurzem in seinem großen Film Heimat ist ein Raum aus Zeit, sich durch das Archiv der eigenen Familiengeschichte gearbeitet hatte. Und der spricht hier also Dokumente. Obwohl er kein professioneller Sprecher ist, macht er das, finde ich, sehr gut. Wir können ja mal eine Stelle hören, da erzählt er was aus den Polizeiakten. Da geht es darum, dass vor dem Verschwinden Peggy bereits ein bisschen verändert war. Es gab immer Anrufe in der Wohnung, die aber ihr und eben nicht der Mutter oder dem Stiefvater galten.
Susanne Knobloch hat angegeben, dass die Peggy immer wieder Anrufe bekommen hat. Zumindest haben der Erhan Ü und sie beide dieses angenommen. Da, wenn Erhan Ü oder sie ans Telefon gingen, aufgelegt wurde.
Also was diese Stimme ausmacht, finde ich, ist einerseits gibt es da so was protokollarisch Strenges drin und andererseits aber auch ein Gefühl für eben die Geschichten, die dahinter stecken. Und das ist schon eine originelle Wahl, wie ich finde.
Ist das eine gute, eine respektvolle Annäherung an den Tod von Peggy und die Suche nach dem Mörder?
Also respektvoll ist die Serie auf jeden Fall, weil sie auch nicht spekuliert, wer es gewesen sein könnte. Das wird mal so ein bisschen markiert, was es noch für andere Möglichkeiten geben könnte. Das mit dem Gut ist so ein bisschen schwierig, weil das, was die Serie macht, macht sie gut. Aber das Problem ist, sie will relativ wenig. Und das hat mich so ein bisschen auch erinnert an diese Verfilmung der Göhrde-Morde, die auch eigentlich sehr gut rekonstruiert werden. Aber über die Rekonstruktion hinaus dessen, was geschehen ist, gibt es praktisch keine Idee. Und das ist hier bei insgesamt 5 Stunden Länge schon auch ein Problem, weil auch dieser Ton relativ gleich bleibt über diese 5 Stunden, die 6 Folgen. Und dabei entdeckt man aber in der Geschichte ganz viel, was man gerade von heute aus erzählen könnte. Also zum Beispiel tatsächlich die Verbindung zu den NSU-Morden, weil nämlich der Soko-Chef, der zweite Soko-Chef bei Peggy, war dann später irgendwie Leiter so einer Einsatzgruppe bei der NSU-Ermittlung. Und der Mensch hat beide Male dazu beigetragen, dass praktisch die wahren Verbrecher nicht gefunden wurden, weil er mit diesen merkwürdigen Vorfestlegungen, die häufig auch rassistisch kodiert waren, an die Fälle herangetreten ist. Und es entsteht wirklich auch der Eindruck, dass da ein riesiges Problem bei der Polizei ist, die einfach irgendwie Täter herstellt, statt sie nach ihnen zu suchen. Wir selbst hatten im Programm übrigens vor 3 Jahren ein sehr schönes Feature dazu von der Kollegin Jana Wuttke, wo eben genau diese Methoden beschrieben worden sind, dass Leuten falsche Erinnerungen eingeredet werden können und dass Leute Sachen gestehen, die sie gar nicht begangen haben, wenn sie nur richtig quasi vernommen werden. Und das ist eben nicht was, was irgendwie mit der Stasi oder sowas nur verbunden werden kann, sondern das ist tatsächlich auch eine Praxis gewesen, die auf den Lehrplan der Ausbildung der bundesdeutschen Kriminalpolizei stand. Und das ist natürlich etwas, was eigentlich gerade von heute aus betrachtet ein viel größerer und auch ein anderer Ton gewesen wäre, der hätte in diese Serie reinkommen können, als ein Beispiel.
Sagt Matthias Dell über Höllental, der Fall Peggy. Ab morgen ist die Doku-Serie in der Mediathek des ZDF und ab 9. Januar dann im Fernsehprogramm.